Was hätte es Besseres für die Gesellschaft geben können, als Anders Breivik zu zeigen, du bist völlig durchgeknallt, ein normaler Mensch bringt keine 77 Menschen um, ab in die Klapse. Stattdessen also 21 Jahre Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung. Dr. Kai Jonas, Psychologe an der Universität Amsterdam. Hallo, wozu hätten Sie denn Breivik verurteilt?
Wenn ich das persönlich beantworten muss, dann bin ich da sehr gespalten. Ich finde es nicht richtig, einfach zu sagen, er ist so verrückt, dass er in die Klapse muss. Denn es gibt durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass er das durchaus ernst gemeint hat, wie er das getan hat. Und dann muss er da zur Verantwortung gezogen werden.
Können Sie denn verstehen, dass die Angehörigen so wild darauf fahren, dass eben seine Schuldfähigkeit auch explizit festgestellt wird, dass er also eine reguläre Gefängnisstrafe bekommt?
Ich kann das gut nachvollziehen. Der Fall Breivik liegt, glaube ich, anders als viele andere Fälle. Wenn er nicht zur Verantwortung gezogen worden wäre, wie es jetzt nun geschehen ist, dann blieb im Raum stehen, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Und das kann für viele Angehörige ein sehr unbefriedigendes Gefühl auslösen, weil sie dann einfach mit ihrer Situation, sie haben einen Angehörigen verloren oder sind selber Opfer, eigentlich alleingelassen werden und die Frage, wer ist verantwortlich, bleibt im Raum stehen. So ist die abgeschlossen. Er wird zur Verantwortung gezogen und das kann für sie eine bessere Lösung darstellen.
Aber Breivik sagt ja von sich aus, für ihn wäre es quasi der größte Schaden gewesen, schlimmer als der Tod, für nicht zurechnungsfähig erklärt zu werden. Wie erklärt sich das denn, dass dann trotzdem die Angehörigen zufrieden sind, wenn man doch andererseits sich denken kann, naja, das wäre das Schlimmste für ihn gewesen. Ein gewisser Rachegedanke, Sühnegedanke spielt ja schließlich auch eine Rolle.
Ja, der Fall Breivik ist besonders. Häufig versuchen Angeklagte oder die Anwälte von Angeklagten für ihre Mandanten das Beste aus einem Urteil rauszuholen. Und dann sind natürlich alle Varianten der Strafmilderung gewünscht. Und dann kann auch eine Strafmilderung aufgrund von einer psychologischen Erkrankung sehr vorteilhaft sein. Bei Breivik liegt es anders. Er sieht sich nicht als krank an. Er sieht sich als im Recht an, könnte man fast annehmen. Und er möchte dafür zur Verantwortung gezogen werden, weil das eigentlich sein Ziel verstärkt. Somit sind eigentlich die Wünsche der Angehörigen und die Wünsche des Angeklagten fast parallel. In den meisten anderen Fällen ist es nicht so. Dann möchten die Angehörigen, dass jemand zur Verantwortung gezogen wird und die Anwälte des Angeklagten oder der Angeklagte selbst versucht, das möglich zu verringern.
Aber der Wunsch der Gesellschaft, vielleicht so etwas damit dann eben doch erklären zu können, dass hier jemand nicht ganz richtig im Kopf ist, ist dem nicht zu folgen?
Es ist schwer zu entscheiden, ob Breivik ganz richtig im Kopf ist oder nicht.
Es gab ja zwei durchaus entgegengesetzte Gutachten.
Es gab zwei entgegengesetzte Gutachten und auch ein Kollege von mir aus Maastricht, Herr Merkelbach, hat auch vor kurzem gesagt, es ist auch möglich, dass ein hochintelligenter Angeklagter einen Gutachter sozusagen an der Nase herumführt. Das ist möglich und wir müssen natürlich auch nachdenken, ist jemand, der vielleicht ein Psychopath ist, so könnte man Breivik unter Umständen bezeichnen, ist das eigentlich eine psychische Erkrankung oder ist das keine psychische Erkrankung? Und wenn das keine psychische Erkrankung ist, dann muss er dafür zur Verantwortung gezogen werden. So absurd das aus einer gesellschaftlichen Perspektive auch erscheinen mag.
Nun wissen wir ja, Strafe hat unterschiedliche Funktionen. Resozialisierung, Rache, Erziehung, Prävention, Abschreckung, Vorbeugung. Was ist denn das Wichtigste für die Angehörigen der Opfer?
Für die Angehörigen der Opfer ist es zunächst wichtig, dass überhaupt ein geordnetes Verfahren stattfindet, dass sozusagen sich auf die Suche nach der Verantwortung gemacht wird und dann auch ein Strafmaß gefunden wird. Findet dies nicht statt, ist es eine weitere Opferwerdung. Sie werden eigentlich nicht aus ihrem Trauma herausgeführt. Wenn dann die Urteile, die gesprochen werden, nicht entsprechend der Wünsche der Opfer ausfallen, dann kann es auch häufig zu eigener Justiz, zu Lynchjustiz kommen. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel bei dem Flugzeugunglück in Überlingen. Vielleicht erinnern sich noch einige Hörer daran, es stieß ein Frachtflugzeug und ein Personenflugzeug zusammen, hat dann einer der Angehörigen, einer der Opfer, den Fluglotsen, der möglicherweise dafür verantwortlich war, aber vor Gericht freigesprochen wurde.
Erstochen.
Ja. Also es kann auch dann zu solchen Überreaktionen kommen, wenn eben dieses Gerichtsverfahren nicht zu dem gewünschten Urteil führt, das sich die Angehörigen oder Hinterbliebenen wünschen. Nur das kann eben ganz unterschiedlich sein, was rechtlich möglich ist und wie vielleicht die individuelle Bewertung davon ausfällt.
Nun hört man ja oft nach solchen Verfahren, auch wenn es um Kindstötungen geht zum Beispiel, dass dann die Angehörigen sich so insofern äußern, dass sie sagen, wir sind froh, dass dieser Mann keinen anderen Menschen mehr Leid antun kann. Ist das denn so glaubwürdig oder glauben Sie, es überwiegt dann doch meistens die Rache?
Nun, die Reaktionen von Angehörigen und Hinterbliebenen sind äußerst vielfältig. Viele wünschen sich eigentlich nur mit der Situation abschließen zu können. Dafür ist dann eigentlich ein geordnetes Verfahren schon fast ausreichend. Auf das Urteil kommt es nicht an. Andere wünschen sich, dass so etwas nie wieder passieren kann. Denen geht es aber nicht sehr, sehr um Rache und bei anderen überwiegen Rachegefühle. Also da ist die ganze Bandbreite von Reaktionen denkbar und das hängt sehr von individuellen Eigenschaften und der Umgangsmöglichkeiten ab, sodass man keine Reaktion per se als normal besser oder schlechter bewerten kann.
Kann man denn sagen, es gibt zum Beispiel soziale oder regionale Unterschiede?
Nun, es haben sich in den Ländern weltweit unterschiedliche, sagen wir mal, Formen von Rechtsprechung herausgebildet. Die sind über Jahrhunderte gewachsen und es haben sich sozusagen Rechtstraditionen entwickelt. Die haben auch eine psychologische Basis und sind eben jetzt in entsprechende Gesetze gegossen, sodass in einigen Ländern stärker Resozialisierungsgedanken oder überhaupt der Gedanke der Erziehung stärker vorherrscht, wo eben auch Schuldminderungselemente in Urteile mit einfließen, wohingegen es gibt andere Länder, in denen das weniger der Fall ist und wo eben Schuldminderung oder auch überhaupt die Frage der Strafmündigkeit viel radikaler
Todesstrafe in den USA für zum Beispiel geistig Behinderte.
Die USA sind ein Beispiel, das dem vielleicht westeuropäischen Verständnis sehr stark entgegengestellt ist, wo man eben sagt, es geht um Abschreckung, es geht auch um Rache und es gibt eben nicht diese Möglichkeit einer Resozialisierung. Es ist eben viel stärker auf einen Determinismus aufgebaut und auf dieser Basis ist der amerikanische Gesetzgeber zumindest in einigen Bundesstaaten bereit, auch geistig Behinderte mit der Todesstrafe zu bestrafen und die auch umzusetzen oder Minderjährige nach einem Erwachsenenstrafrecht ins Gefängnis zu stecken.
Herr Jonas, wenn Sie sich unser Rechtssystem so betrachten, welcher Aspekt der Strafe überwiegt denn bei uns nach Ihren Erfahrungen vor Gericht, dass den Tätern, den Opfern oder der Gesellschaft Genüge getan wird?
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil es unendlich viele Formen von Verstößen gibt, Normverstößen gibt oder eben Gesetzesbrüche, Verbrechen, so dass man da kein eindeutiges Bild zeichnen kann. Was, glaube ich, deutlich immer noch ist, ist, dass die Opferrolle vor Gericht sehr, ja, sozusagen schwach ist. Da wünschen sich Opferverbände schon seit Jahren eigentlich einen stärkeren Opferschutz, was auch häufig mit einer stärkeren Bestrafung der Täter einhergeht. Ich denke, dass die Gesellschaft mit unserem Rechtssystem und auch mit der Rechtsprechung eigentlich sehr zufrieden sein kann. Nur das sind eben drei vollkommen unterschiedliche Perspektiven, die auch häufig nicht vereinbar sind.
Vielen Dank, Kai Jonas, Psychologe an der Universität Amsterdam. Unser Tagesthema heute, Strafe muss sein. Anders Behring Breivik wurde heute in Oslo zu 21 Jahren Haft plus anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.